eine Momentaufnahme von einer Viertelsekunde und man sieht, was dort passiert. Frauen, die zu einem geistlichen Lied eine Dramatisierung machen. Diese Woche bin ich morgen früh aus einem kurzen Traum verwacht. Und das war eigentlich mein Gedanke im Traum gewesen. Und in diesem Traum ist es darum gegangen, irgendwo, das ist mir noch nie passiert, aber es ist darum gegangen, wie der Herr, wie Jesus alles parat und alles geregelt hat, alles parat gemacht hat, bevor er als Mensch geboren ist. Und in diesem Traum habe ich am Schluss, auch wenn ich ein bisschen Spanisch rede, noch ein spanisches Wort bekommen. Terrateniente. Und ich wollte dann gleich nachschauen, ein bisschen später, bin ich ein bisschen still und habe so ein bisschen das auf mich wirken. Und wo ich dann nachgeschlagen habe im Dictionär, ist unter Terrateniente Landbesitzer gekommen, Gutsbesitzer, Grundbesitzer und Gutsherr. Und dann bin ich spontan, in Anführungszeichen, an den Gutsherr, an den Landbesitzer erinnert wurde in Markus 12 eben in dem Gleichnis von der bösen Weingärtner oder der Pächter. Und die Gedanken, wo wir so gekommen sind, möchte ich heute mit euch teilen. Nehme ich jetzt mit in diesen Text hier, ist ein bisschen lang zum Abdrucken, darum lese ich ihn jetzt gern. Und dort heisst es, nun begann Jesus in Gleichnissen zu ihnen zu reden. Er sagte, ein Mann legte einen Weinberg an, umgab ihn mit einem Zaun, hob eine Grube zum Keltern des Weins aus und baute einen Wachturm. Dann verpachtete er den Weinberg und verreiste. Zur gegebenen Zeit schickte er einen Diener zu den Pächtern, um sich von ihnen seinen Anteil am Ertrag des Weinberges geben zu lassen. Doch die Pächter packten den Diener, verprügelten ihn und jagten ihn mit leeren Händen fort. Da schickte der Mann einen anderen Diener zu ihnen. Dem ging es nicht besser. Sie schlugen ihm den Kopf blutig und trieben ihren Spott mit ihm. Danach schickte er einen dritten, den töteten sie. So ging es noch vielen anderen. Die einen wurden verprügelt, die anderen umgebracht. Schließlich blieb ihm noch einer, sein geliebter Sohn. Den schickte er zuletzt auch noch zu ihnen, weil er sich sagte, er ist mein Sohn. Vor ihm werden sie Achtung haben. Aber die Pächter sagten zueinander, das ist der Erbe. Kommt, wir bringen ihn um, dann gehört das Erbe uns. Und sie packten ihn, brachten ihn um und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Was wird nun der Besitzer des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Pächter umbringen und den Weinberg wird der anderen anvertrauen. Da haben wir also den Hintergrund. Ein Mann erwerbt Land, pflanzt den Weinberg, macht alles parat, was nötig ist, dass Frucht entstehen kann. Schickt dann jemanden um all seine Diener zu den Pächtern, zum Anteil vom Ertrag vom Weinberg überzukommen. Aber die machen alles andere, was er erwartet hat. Von der kulturellen Deutung her siedelt Jesus das Gleichnis in einer Situation an, wo zu der Zeit, wo er das erzählt, alle Menschen kennen. Es hat wohlhabende Menschen, Männer, reiche Leute gegeben, die damals in Galiläa regelmässig Land gekauft haben und es dann an den Bauern verpachtet haben, weil sie nachher in ein anderes Land sind leben. Und der Text erwähnt, dass eben der Grundbesitzer, der Weinberg gepflanzt hat, also die Voraussetzungen geschaffen hat. Und dann dauert es etwa 4 Jahre, bis so ein Weinberg wirklich Frucht trägt. Für die Mieter sind das 4 Jahre harte Arbeit. Also die Pächter müssen sich wirklich ins Zeug legen. Und wenn ihr hier zum Schloss Heidegg rauffahren, dort etwa 10 Minuten, 4 Stunden von hier mit dem Auto, dann habe ich hier gerade die letzten Tage, als ich mal da oben war, gesehen, wie der andere hier den Steilhang auf- und abgefahren ist mit dem Schilder und das Zeug gespritzt hat und gemacht hat und geschaut hat und wie sie geschafft haben in diesem Weinberg, also dort an dem stotzigen Hoger, das ist ein rechtes Stück Arbeit. Und die haben kein Handy in der Zeit, gell? Das waren wirklich 4 lange Jahre gewesen, je nachdem. Nichts gehört von dem. Und nachher, wenn der Grundbesitzer verschwunden ist, und das Grundstück verloren hat, sind denn eigentlich irgendwann die Pächter als Eigentümer möglich geworden? Das war legal zu der Zeit. Und das erklärt dann auch, wieso die Pächter da in dem Gleichnis meinen, sie können jetzt den Erbe auch noch umbringen und das Land an See reissen, weil sie eben von dem ausgegangen sind, der Sohn kommt, also ist der Grundbesitzer gestorben. Von dem her wäre dann eben das Land vom rechtmäßigen Erbe frei, wenn der auch nicht mehr lebt. Und dann könnten sie sich das unter den Arm reissen. Aber die irren sich natürlich gewaltig. Der Vermieter, der lebt und der hat das Recht, die Regierung, die Behörden am Ort aufzufordern, dass sie die Leute von dem Land schaffen. Die geistliche Nötig ist die, dass zu dem Zeitpunkt in der Geschichte, dass es etwa 500 Jahre her ist, seit die Juden wieder aus Babylon, aus der Gefangenschaft zurück sind und den Tempel und auch die Mauern um Jerusalem wieder aufgebaut haben. Und es scheint, dass die Menschen jetzt Gott näher stehen, wieder auch schon. Es gibt nämlich keine Kinderopfer mehr und auch die Götze Baal und Aschera, die Figuren werden nicht mehr angebetet. Und die Menschen bringen die Opfer in den Tempel, die vom Gesetz her vorgeschrieben sind, und auch sonst bemühen sie sich, im Leben in so gut wie möglich die mosaischen Gesetze einzuhalten. Aber viel von dem ist leider ein leeres Ritual geworden oder eher einfach so eine Tradition, vor allem gerade bei den religiösen Führern in dieser Zeit. Und eigentlich ist es ja auch gleich damals wie heute. Für viele Menschen sind auch Weihnachten, Ostern, Auffahrt und Pfingsten manchmal einfach arbeitsfreie Tage. Also ich mag es jedem gerne, wenn ein Timeout nimmt in diesen Tagen. Aber es ist mehr als das Timeout, das jeder sich nimmt. Die Tendenz in unserer Gesellschaft deutet einfach auch auf eine Sinnentleerung her im Leben. Sie stellen vielleicht aus Traditionen einen Weihnachtsbaum auf, machen einander Geschenke, gehen noch in einen Mitternachtsgottesdienst, aber dort geht es vielleicht auch mehr vielleicht fast ein bisschen um die Atmosphäre. Also Heiligabend und der Mitternachtsgottesdienst und noch ein bisschen Schnee ist natürlich wunderschön. Wenn man die amerikanischen Weihnachtslieder aus den letzten 80 Jahren anhört, also die Popsongs damals mit einem Bing Crosby, Dean Martin und auch in der heutigen Zeit, dann wird auch klar, dass die Zeit eigentlich ziemlich sinnentleert dargestellt ist, von einer geistlichen Sicht her beurteilt. Auch heute in den modernen Songs, ich höre gerade wieder ein Appel Weihnachtslieder, weil ich ein paar haben, wenn wir am 24. feiern, da mit den Menschen aus verwundbaren Hintergründen. Auch da gibt es mehr Lieder über Samichleus und Zimmerstangen und sonst was. Das geistliche Leben in dieser Zeit, wo da Jesus redet, ist also eher eine verzerrte Form von dem, was gemeint war damit. Wirklich Ehrfurcht vor Gott haben, ist eben mehr als strenges Befolgen von Ritualen und Gesetzen. Es geht vielmehr eben um eine innerliche und eine persönliche Bereitschaft, umzukehren von den eigenen bösen und egoistischen Wegen und Jesus als Erlöser anzunehmen. So wie es der Johannes der Täufer gelehrt hat, bevor Jesus auftreten ist. Ja, schon vorher hat der Herr durch seine Propheten immer wieder verkünden, ja, kehrt zum Herrn zurück, dann werdet ihr leben. Das ist Amos 5, 6, ich habe das vergessen auf der Predigtnotiz. Amos 5, 6, ja, kehrt zum Herrn zurück, dann werdet ihr leben. Propheten ist jetzt so ein Stichwort für den nächsten Abschnitt und auch für den Rest von diesen Gedanken, wo ich mich möchte ein bisschen darauf konzentrieren. Das sind für mich die Kerngedanken. Da heisst es eben, zu der gegebenen Zeit sind die Diener ausgesendet worden zu diesen Pächtern und die wollten den Ertrag abholen, aber es hat Klopfis gegeben und Tote statt das, was vorgesehen gewesen wäre. Und die Leute haben eben auch zuletzt sogar den Sohn umgebracht. Und Jesus, wir müssen uns da vorstellen, Das ist nicht irgendein deplatziertes Gleichnis, das er irgendwo auf einem Platz aussagt, sondern das sagt er ein paar Tage vor seiner Kreuzigung zu Jerusalem selber. Und er redet auch wirklich zu den geistlichen Leitern von seiner Zeit. Der Grundbesitzer von der geistlichen Deutung her ist Gott und ihm gehört der Weinberg. Und der Weinberg steht in dieser Zeit für Israel. Und die Pächter, die kennen wir, das sind die religiösen Führer die bei den Juden. Und die, die immer herkommen, die kennen wir jetzt auch, das sind eben Propheten, die Gott beruft und schickt. Und die bösen Weingärtner oder eben die verhärteten geistlichen Führer, die wollen ihre Macht behalten, die wollen ihren Einfluss behalten. Die haben keine Lust, zu Gott umzukehren und zu sagen, wir haben es falsch aufgewickelt bis jetzt. Die sind mit den Propheten ja genauso umgegangen, wie die Weinbergpächter hier mit den Dienern. Sie haben sie misshandelt und auch getötet. Und Jesus erzählt ihnen auch das. Er prangert sie an für das. Die Propheten, die kommen immer wieder zum Schauen, gibt es Frucht in diesem Weinberg? Oder anders gesagt, ist geistliche Frucht in diesen Menschen? Sie kommen und schauen, ob etwas um ist. Die Weingärtner haben alle Voraussetzungen gehabt dazu, die es braucht, hier im Gleichnis. Aber die müssen dranbleiben, die müssen sorgen dafür, dass der Boden gut bleibt, dass genug Wasser da ist. Und es denkt, es ist nicht anders in meinem Leben als Christ. Als ich Jesus in mein Leben eingeladen habe, ist in mir alles neu geworden. 2. Korinther 5, 17. Er hat alles gemacht, dass ich wachsen kann. Aber es gibt immer wieder Berichte, wo es noch Schott hat aus meinem alten Leben. Es gibt immer wieder Bereiche, wollte ich sagen, wo es noch Schott hat aus meinem alten Leben, wo rumliegt, wo noch zu wenig Licht von Gott reinkommt. Und da muss ich dann mit ihm zusammen jetten. Auch Kraut entfernen, wie das, was in einer Pflanzung eben nötig ist. Und wenn ich das zulasse, dann darf auch nötigst noch Frucht entstehen. Die Frucht ist dann charakterlich eine immer grössere Ähnlichkeit mit Jesus, seinem Charakter. Das wäre das Ergebnis. Das wäre der Ertrag. Und wir sind innerlich dazu ausgelegt, mit Gott in eine Beziehung zu treten. Er hat uns genau für das geschaffen. Aber die Pharisäer, die Schriftgelehrten damals und die Priester, sie sind leider wirklich zu stolz gewesen, um sich zu korrigieren. Die haben gedacht, sie hätten die Weisheit mit den Löffeln gefressen. Und anstatt in dieser Nachricht von diesen Propheten zu hören und das zu Herzen zu nehmen, was sie sagen, und umzukehren, sind sie auf diesen einigen falschen Wegen geblieben. Und eben, wie wir lesen, die sind nicht einmal davor zurückgeschreckt, den Grundbesitzer Sohn umzubringen. Und damit prophezeit Jesus live, in dieser Zeit sind tot durch die damaligen geistlichen Führer. Er verschwiegt ihnen aber auch die Folgen davon nicht, in dem Gleichnis. Der Weinberg, wie es heisst, wird den anderen geben. Denen, die gern sich unter die Königsherrschaft von Gott stellen. Und vom Heiligen Geist sich leiten. Damit deutet er eben an, dass der Weinberg in den Menschen aus den Nationen und denen Juden gegeben wird, die zu Jesus kommen. Immer sie ihr ganzes Leben anvertrauen und an ihm glauben. So wie es der Paulus zu Ephesus in den Christen sagt. Durch Christus leben wir nicht länger voneinander getrennt, der eine als Jude, der andere als Nicht-Jude. Als Christen sind wir eins. So hat er zwischen uns Frieden gestiftet. Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit wir alle Frieden mit Gott haben. In seinem neuen Leib der Gemeinde von Christus, eben der Weinberg, können wir nun als Versöhnte miteinander leben. Eben der Weinberg steht auch für unser heutiges Umfeld, wo wir leben und wirken. Der Weinberg steht für heute für die umfassende Königsherrschaft von Gott auch schon dann. Der Weinberg, der diesen Pächtern anvertraut wurde, hat schon wie gesagt, alles gehabt, was nötig war, dass Frucht entstehen kann. Und gleich hat man daran arbeiten. So dass eben die besten Bedingungen haben können entstehen, dass die bestmöglichste Frucht hat können entstehen drinnen. Und dafür das sind die Weingärtner, die Pächter verantwortlich gewesen. Die Propheten im damaligen Israel sind eben geschickt worden, um geistliche Frucht festzustellen. Zum schauen, wie steht es um das. Da ist es auch, wie hier in diesem Bild, das ich gemacht habe, um einen Momentaufnahme gegangen. Um eine Art geistlichen Kassensturz hat es Ertrag gegeben. Ist etwas da? Wie viel ist da? Ist es recht gelaufen? Aber die Weingärtner, die geistlichen Führer, haben nicht als das Wohl von diesen Menschen gedacht, die ihnen anvertraut waren, sondern sie haben sie ausgebeutet. Wenn die Pharisäer im Tempel mit den dicken Büchern das Geld haben lassen, reinrühren, einen Opferstock, Tausende von Franken umgerechnet, dann haben sie das gemacht auf dem Buckel der Armen, die sie ausgebeutet haben. Darum waren sie nicht begeistert über die, die von Gott gesendet worden sind und ihnen den Spiegel hatten. Und ja, das ist immer eine Herausforderung, wenn jemand den Spiegel hat. Auch in der heutigen Zeit, in der heutigen Gemeinde von Jesus, wo ja eben der Weinberg auch dafür steht. Darum die Frage, wie offen bin ich für Korrekturen, wenn Gott mich anspricht? Erlaube ich Gott, dass er mich durch andere herausfordert? Oder werde ich hässig in solchen Momenten? Es kommt sicher auf den Ton an und auf die Einstellung, wo man jemandem etwas sagt. Es gibt aber eben auch die lieblose Gesetzlichkeit, wo wir unseren Mitchristen manchmal sagen, was sie in unserer Meinung noch immer noch alles falsch machen. Manchmal ist es nötig, zu einem Menschen zu gehen und ihm mit klaren Worten etwas zu sagen. Die meisten von uns haben das schon von beiden Seiten her erlebt. Entweder als die, wo jemand zu ihnen gekommen ist und ihnen etwas sagen musste. Oder als die, wo gemerkt haben, jetzt muss ich zu dieser Person gehen und ihnen etwas sagen. Unsere Worte wirken aber eben nur lebensspendend dann und erbauend, wenn sie der Liebe, wo Gott uns ins Herz gibt, geredet sind. Und da wird dann immer wieder sichtbar, ob sich die Pfingsten und die geistliche Frucht, die damit verbunden ist, in mir selber auswirkt oder nicht. Ja, die Woche, also in dieser Stille in den Augen zu Gott gesagt, ja, ich will ganz mit dir unterwegs sein. Und menschlich, petrinisch, wenn ich bin, bin ich dann mit dem Auto rausgefahren und dann fahrst du ja bei unserem Parkplatz raus und dann kommt einer, zwischen Parkplatz, Ende und meinem Auto. Nebendran hat es etwa 2 Meter Platz, aber es kommt einer, der hat jetzt uns verraten, zwischen Parkplatz, Ende und meinem Auto müssen durchfahren mit dem Auto. Und ich habe mich nicht können überhand an die Scheiben angeben und gesagt, hey, was soll das? Also so nah bist du in der Perfektion. So nah bist du immer an der Perfektion, wo Jesus dir schenken will, Perfektion in einem guten Sinn, nicht selber gemacht. Und mein petrinisches Temperament manchmal durchschlägt. Und da sagt ja gerade der Römerbrief 5,5, denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Peter, kannst du noch ein bisschen dran arbeiten? Ah, du bist noch nicht perfekt. Gott sei Dank, für das brauche ich den Heiligen Geist. Wo mir ein Mensch erfüllt mit Gottes Liebe begegnet, wird die Korrektur für mich dann zu einer neuen Gelegenheit des Gebets kommen, aber nicht so, wie es der Peter gesagt hat, auf dem Parkplatz. Vor dem Herz kommen und über eine Einstellung, die ich vielleicht habe, nachzudenken, um Vergebung zu bitten, abzulegen, was falsch ist, und mich so zu verändern, dass ich von Jesus in meinen Charakterzügen so verändert werde, dass ich eben immer ähnlicher werde ihm. Darum die Frage, wie begegnet dir Gott durch andere Menschen und ihn zu dir schickt? Es kann heftig sein, wenn dir Gott begegnet. Man darf wirklich Fakten sprechen lassen. Aber eben, wenn es geht in der Liebe. Wenn es geht. Das Gleichnis zeigt aber in dem Moment auch gerade, wie geduldig das Gott ist. Wenn er seine Propheten immer wieder in den Weinberg schickt, zum zu schauen, wie sich um die Arbeiter dort steht, kehren sie um zu mir. Haben sie sich jetzt gecheckt, wie ich es meine? So wie er selber. So wie seine Propheten und zuletzt sein Sohn können aber auch mehr heute zurückgewiesen werden. Und gleich soll uns da nicht davon abhalten, uns immer wieder aufzumachen zu Menschen, und er uns aufs Herz legt. Nicht um eine Kappe zu fäschen, sondern eben zu sagen, hey, los, wie hast du es mit dem? Gerade im Moment, wo der Gutsherr die Diener schickt, wo können wir schauen, was für Frucht das eigentlich schon da ist. Frucht vom Heiligen Geist. Gerade in dem Moment ist mir irgendwo einfach geblieben von dem. Und das ist für mich durch und durch pfingstlich. Das ist durch und durch Heiliger Geist-mässig. Der Heilige Geist, wenn er uns hier kommt, wenn wir uns für ein Leben mit Jesus entscheiden, wo uns göttliche Kraft und Gewissheit gibt, dass wir Kind von Gott sind, Römer 8, glaube ich, äußert sich in allem, was wir als Christen sind, wenn wir im Raum gehen. Seine Frucht ist erkennbar, ist sichtbar in alles, was wir, in allem eben, was wir denken, reden und machen. Und zum Abschluss, falls wir alles vergessen, was ich jetzt gerade gesagt habe, gibt es eine coole Checkliste. Und ich kann mich erinnern, wir haben vor ein paar Jahren schon vertieft darüber da gehabt, wir haben eine ganze Predigreihe zu dem gemacht, wo es heisst im Galater 5, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Erlaube ich das an mir? Erlaube ich Gott? Weil der Heilige Geist ist ein Gentleman. Der zwingt uns zu nichts. Aber erlaube ich im Heiligen Geist, mein Herz zu kennen? Vielleicht sind gerade diese Tage eine Möglichkeit, gerade so Pfingst, der Heilige Geist, und wir sind so voll im, zumindest im Kontext, wenn wir Neudeutsch sagen, zumindest im Kontext, dass ich es Gott ansprechen kann. Gerade das im Heiligen Geist. Und uns zeigen, in welchen Bereichen von unserem Charakter, als er uns unbedingt noch möchte berühren. Und uns ihm noch viel ähnlicher möchte machen. Und sicher gibt es Bereiche, wo es noch nicht so viel Frucht hat. Aber es gibt ganz sicher auch Bereiche, wo es so richtig schön beschüsst auf der Wiese. Und so möchte ich uns wirklich ermutigen, nehmen vielleicht die Pfingsten so als Anhaltpunkt, so als Anlass, so als Kick-off für ein neues Abenteuer mit Gott, wo er uns noch ein bisschen näher zu ihm ziehen kann und uns noch ein bisschen mehr in seinen Charakter hineinfielen. Und ich möchte jetzt danken, Herr Jesus, dass du unsere Lobpreisleiter jetzt führst, dass du sie ausrüstest mit deinem Heiligen Geist, dass du ihnen jedes Wort gibst, was sie sagen sollen, und dass du ihnen jede Erkenntnis gibst, was sie haben sollen und mit uns teilen. Und ich danke dir, dass du uns jetzt berührst und dass du uns wirkst. Weil du weißt, was für uns nötig ist am heutigen Morgen, wo du ansprechen möchtest. Ich danke dir dafür, Gott.